Ich denke sicher, der eine von euch hat WhatsApp. Und ich habe das habe ich auch, das ist das Einzige, was ich habe. Und da habe ich als den Spruch drin, da gibt es so einen Spruch, so einen Mottospruch, der heißt, die meisten Missverständnisse entstehen aus Kommunikation. Das ist jetzt auch passiert und ich bin eigentlich ein Freund von WhatsApp, weil das, was man dann hat, das hat man dann schriftlich und kann es nachschlagen. Allerdings kann dann der andere ja auch belegen, dass man das falsch vermittelt hat. Das hoffen wir mal, dass wir da jetzt das halt um die Kurve kriegen. Aber ich denke im Prinzip eigentlich schon. Der Predigttext ist tatsächlich in Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Oh, wenn nur alle Leute so wären, wie ich sei sollt. Dieser Ausruf, den Thaddäus Troll in seinem Buch Deutschland, deine Schwaben zitiert, steht doch symptomatisch für die Erwartung des Menschen an die Welt und an andere. Doch im Vergleich zu anderen Weltverbesserern nimmt sich der Schwabe selbstkritisch mit hinein. Ich bin's ja auch, der besser sein sollte. Denn der Normalfall unter den Menschen, und wenn wir es zugeben, auch unter Christen, ist eher so, sie suchen alle das Ihre. Das liegt vielleicht daran, dass es viele nicht ernst nehmen oder nicht einfach nur nicht richtig realisieren, was es heißt, Jesus nachzufolgen und mit ihm verbunden zu sein. Natürlich kann man aus diesen vier Versen des Predigttexts nicht den Idealfall einer Gemeinschaft ableiten. Auf jeden Fall auch dann nicht, wenn man den Brief des Apostels an die Philipper vollständig liest. Paulus war kein Träumer, er war ein stocknüchterner Realist. Doch Paulus war auch ein Apostel, ein Gesandter Gottes, ein Mann des Glaubens. Und diese Männer und Frauen des Glaubens, diese Männer und Frauen Gottes, die denken immer ein wenig anders als andere Menschen, nämlich mit einer von Gott gegebenen Perspektive. Das heißt, dass Paulus damit rechnet, dass sich Entscheidendes ändern kann, wenn die Menschen ernst nehmen. Jesus kann sie verändern, Jesus kann sie durch und durch prägen. Das erwartet er auch für sich selbst. Und den Philippern signalisiert er, auch ich habe es noch nicht geschafft, aber ich möchte Jesus gewinnen und in ihm gefunden werden. Ich möchte in ihm sein, so wie wir einmal im Leib unserer Mutter waren, von ihr geschützt, von ihr ernährt, angeschlossen an ihren Kreislauf. Und das hört sich vielleicht komisch an, wenn ein erwachsener Mann so etwas sagt. Doch Jesus selbst hat die Verbindung seiner Jünger mit ihm, mit den Reben am Weinstock verglichen, von dem sie ihre Kraft haben und durch ihn besseren Halt. Mit dieser Realität hat Jesus gerechnet, darauf hat Paulus vertraut und nichts anderes sollten wir auch tun. Doch gehen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Vor circa 200 Jahren gab es im Allgäu einen Aufbruch unter katholischen Priestern. Manchmal lohnt es sich auch, über den Zaun in einen anderen Kirchgarten zu schauen. In der Kirchengeschichte spricht man von der Allgäuer Erweckungsbewegung. Und von ihr gingen auch Impulse aus, hinein in die evangelische Kirche und bis hin nach St. Petersburg und anderen Gemeinden Russlands. Der Kopf dieser Aufbruchsbewegung war unter anderem der Priester Martin Boos. Martin Boos war von 1806 bis 1816 Pfarrer in Gallneukirchen in der Nähe von Linz in Österreich. Über das Studieren der Bibel hatte er entdeckt, Christus ist für uns gestorben, ja, aber er will auch in uns wirken. Wir müssen uns nicht krampfhaft bemühen, ein anständigeres Leben zu führen. Für ihn als Katholiken hieß das aber auch, dass die Gläubigen sich nicht mehr damit zufrieden geben müssen, dass die Heiligen der Kirche für sie eintreten. Vielmehr will Jesus selbst über uns wachen und für uns bei Gott eintreten. Der Christenglaube besteht elementar darin, dass Christus in den Menschen wirkt, die zu ihm gehören wollen. Wer sich nun ein bisschen in der Theologie und der Tradition der katholischen Kirche auskennt, ich habe einen Freund, der katholischer Theologe ist, und der hat mir einiges erklärt. Also wenn er sich ein bisschen auskennt, kann man sich vorstellen, dass das der Kirche damals ziemlich mysteriös und fremdartig vorkam. Und die katholische Kirche ist Neuem gegenüber nicht immer sofort aufgeschlossen. Und so blieb es nicht aus, dass Pfarrer Boos mehrfach vor die Inquisition musste und sogar mit geistesverwirrten Priestern in einem Priestergefängnis eingesperrt wurde. Bemerkenswert aber ist, dass sein Wirken als katholischer Pfarrer dazu führte, dass in Gallneukirchen um 1817 herum eine evangelische Gemeinde gegründet wurde. Heute wird niemand mehr verfolgt, so verfolgt zum Glück. Aber fremdartig, mysteriös und unverständlich ist es doch, wenn wir hören, Christus will in uns wirken. Provokativ gesagt, zu dem, was man landläufig unter Christentum versteht, brauchen wir Jesus eigentlich gar nicht. Jesus hat keine neuen Werte geschaffen, ihm genügten die 10 Gebote. Gebetserhörungen gab es im vorchristlichen Israel auch genügend. Nächstenliebe wird auch in anderen Religionen beispielhaft praktiziert. Und Männer, die den Anspruch hatten, der Messias zu sein, gab es ja schon vorher genügend. In Apostelgeschichte 5 tritt der Lehrer Gamaliel auf, zählt einige Männer auf und schließt mit den Worten: Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Und so ist es nur konsequent zu fragen, wozu eigentlich Jesus? Gott alleine genügt ja auch. Und in der Tat können viele Menschen mit der Person Jesu nicht besonders viel anfangen. An Gott glauben viele, das ist ja auch nicht besonders schwer. Aber für viele ist Gott ein unnahbarer Gott, ein fremder Gott, oft auch ein schrecklicher Gott, den wir nicht verstehen. Jesus ist aber nicht in die Welt gekommen, um die moralischen Menschen noch moralischer zu machen und die Rechtschaffenen noch rechtschaffener. Die Zielgruppe Jesu war von Anfang an eine ganz andere. Da eckte er bei den moralischen und Rechtschaffenen an. Er ist für die Sünder gekommen, um sie zu retten, für die Kranken, um sie zu heilen. Für sie ist er ans Kreuz gegangen, damit auch für die Verlorenen wahr werden kann: Ich lebe, doch nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Das ist es, was wir an Jesus haben, was wir von ihm haben möchten. Davon spricht Paulus. Er macht nun aber nicht einfach nur eine Tugendliste auf, wo wir Schlagwort für Schlagwort abarbeiten müssen und abhaken können. Zu jedem Stichwort Trost der Liebe, herzliche Liebe und Barmherzigkeit gibt er eine anschauliche Erklärung aus den Berichten über Jesus. So macht er deutlich, so ist Jesus Christus. Er ist der Retter, der heilend in uns wirken will. So sieht ganz praktisch Ermahnung in Christus aus. Sie ist liebevolle Erinnerung daran, was die Wurzeln unserer Kraft sein sollen. Glaube an Jesus unterscheidet sich durch die Beziehung mit Jesus von der christlichen Religion. Religion für sich betrachtet braucht Regeln, Merksätze, Dogmen. Aber tragischerweise nicht unbedingt die Beziehung zu Jesus Christus. Sonst wäre der Kirche bis heute einiges erspart geblieben. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So schreibt es Paulus an die Mitchristen in Philippi. Demut ist kein populäres Wort. Demut wird mit Unterwürfigkeit gleichgesetzt. Dabei ist Demut das Gegenteil von Hochmut. Das richtige Wort für Unterwürfigkeit ist Devot und das Gegenteil davon dominant soweit. Hochmut blickt vom hohen Ross auf andere herunter. Paulus erinnert mit diesen Worten an Jesus, der von sich selbst sagte, ich bin von Herzen demütig. Und er meinte das nicht in pseudochristlicher Bescheidenheit, wie einmal eine Diakonisse, die von sich sagte, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Jesus ging es darum, dass Mühselige und Beladene zu ihm kommen können und sich bei ihm erquicken. Das erfordert Demut, denn diese Menschen werden sich niemandem anvertrauen, der vom hohen Ross auf sie herabblickt. Diese Haltung ist völlig aus der Mode gekommen, auch wenn es heute in ist, sich Problemen auf Augenhöhe zu nähern. Doch ich habe schon wesentlich kleinere Menschen als mich kennengelernt, die auch auf mich herabblickten. Das ist keine Frage körperlicher Größe. Von vielen Menschen kann man es heute nicht einmal erwarten, dass sie sich in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft eingliedern, geschweige sich dann dort unterordnen. Einige Beispiele aus meinem früheren polizeilichen Alltag. Wenn einer eine Party feiern will, dann macht er halt die ganze Nacht Musik, auch wenn die Nachbarn senkrecht im Bett stehen. Das ist dann ja wohl deren Problem. Oder wenn ich nicht mit dem Auto rasen darf, dann fühle ich mich in meinem Recht auf Selbstentwirklichung und Selbstentfaltung eingeschränkt. Oder wenn mein Partner oder Partnerin nicht voll und ganz für mich da ist oder nicht mehr dem entspricht, was ich erwarte oder erwartet habe, dann kann er sie verschwinden und er wird ausgetauscht. Die Gesellschaft ist keine Solidargemeinschaft mehr, sondern eine Dienstleistungsgesellschaft, von der jeder vom anderen erwartet, dass er für ihn da ist. Doch wer das erwartet, erwartet im Grunde eine moderne Sklavengesellschaft, nur dass jeder der Herr sein will und keiner der Sklave. Und wehe, man stellt sich solchen Leuten in den Weg, dann konnte es schon einmal passieren, dass man einen Ruhestörer oder Verkehrssünder in Handschellen abführen musste. Für Jesus war es kein Problem, seine göttliche Herkunft zurückzustellen und sich den Bedürftigen der Welt unterzuordnen. Er stand nach einem langen Tag, an dem er Tausenden predigte, seinen Jüngern bei, als sie bei einem Sturm auf dem See Genezareth in Gefahr gerieten. Er ging zu ihnen über das Wasser und stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Die Evangelien sind voll von solchen Berichten. Und gerade diese Berichte haben die Menschen beeindruckt. Als Jesus sich den Sklavenschurz umgebunden hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und wen rührt es nicht, wenn er Blinde und Aussätzige berührte und küsste, wie eine Hure seine Füße mit ihren Tränen benetzte, sie mit ihren Haaren abtrocknete und sie salbte. Menschen, die die Rechtschaffenen ihrer Zeit nicht mit der Zange anfassen wollten. Die Menschen wussten und wissen damals bis heute, wie die Herrschenden mit dem einfachen Volk umspringen. Man braucht ja nur einen Blick in die Nachrichten zu werfen. Er, der Herr und Meister genannt wird, und das ist er auch. Er war sich nicht zu schade, an seinen Nachfolgern den niedrigsten Sklavendienst zu tun. Und darin steht sein Wesen, sein Auftrag bis heute, nicht sich dienen zu lassen, sondern von Herzen zu dienen. Paulus führt weiter aus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Jesus als Vorbild an Demut, das ist gut gemeint, aber zu wenig. Wir werden daran erliegen, so wie die Jünger bei dem Sturm auf dem See mit ihrem krampfhaften Rudern gegen den Wind erlegen sind. Jesus kann auch heute noch, zwar unsichtbar und doch wirklich, unerklärlich und doch erfahrbar zu uns kommen. Denn das unterscheidet den Glauben an Jesus im Wesentlichen von den Religionen. Jesus will mit uns in Beziehung leben. Ich weiß, da wiederhole ich mich. Für die anderen Götter der Antike waren die Menschen nur ein Zeitvertreib, ein Spielball, mit dem man umspringen konnte, wie es den Göttern dann ebenso beliebte. Die Erkenntnis des Apostel Paulus, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir, verändert uns in unserem Wesen und lässt uns immer Christus ähnlicher werden. Er lässt uns nicht mehr nur auf das Unsere sehen, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dabei verändert sich unser Leben oft so stetig, dass wir die Veränderung an uns auf den ersten Blick selbst gar nicht wahrnehmen. Christus will durch unsere oft bedrohliche Umwelt kommen und in unser Boot steigen. Eins kann ich euch sagen: Mit Jesus könnt ihr einiges an Überraschungen erleben. Das kommt eben auch dadurch, dass der Glaube in erster Linie eine Beziehungssache ist. Und auch wenn ich mich heute wieder in einem ruhigeren Fahrwasser bewege, wenn ich geahnt hätte, wohin mein Weg mich mit Jesus geführt haben würde, dann hätte ich etwas vorsichtiger gebetet. Die größte Überraschung für mich war, dass Jesus meine Wünsche oft nicht erfüllt, weil er das Beste für mich will. Wir wissen oft selbst nicht genau, was das Beste für uns ist. Darin gleichen wir dem griechischen König Midas, der sowohl für seine Habgier wie auch für seine Dummheit bekannt war. Er presste dem Gott Dionysos ab, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Dionysos erfüllte diese Bitte jedoch mit dem Erfolg, dass Midas beinahe verhungert wäre, weil auch jede Nahrung, die er berührte, zu Gold wurde. Diese kindische, gedankenlose Bitte eines Habgierigen wurde erfüllt von einem Gott, der sich im Grunde keinen Deut um das Wohlergehen des Menschen Midas scherte. Eine solche Bitte wird uns Jesus natürlich nicht erfüllen. Denn er sagt: Wenn ihr schon, die ihr ungerecht seid, euren Kindern gute Gaben geben werdet, denn wer gibt denn seinem Kind einen Stein, wenn es um ein Ei bittet, oder einen Skorpion, wenn es um einen Fisch bittet? Um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? Meine Erfahrung ist, dass meine Familie und ich alles haben, was wir zum Leben brauchen. Meistens mehr, niemals aber weniger. Vielleicht glauben viele von uns, dass sich in ihrem Leben nichts Überraschendes ergibt. Im Rückblick auf unseren vergangenen Weg erkennen wir Gelegenheiten, bei denen wir uns fragen, was wohl passiert wäre ohne die Gemeinschaft mit Jesus. Ich für meinen Teil bin jedenfalls froh, dass Jesus den größeren Durchblick hatte als ich, dass meine Wünsche nicht immer in Erfüllung gegangen sind, sondern das Beste eingetreten ist, das Jesus für mich bereitgehalten hat. Das lässt mich ruhig in die Zukunft blicken, Dinge hinnehmen, die ich nicht ändern kann, und solche anzugehen, die ich ändern kann, und von Jesus die Weisheit zu erwarten, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mit Jesus kann man Überraschungen erleben. Die ganze Welt um uns herum sehnt sich danach, angeschlossen zu werden an die Kräfte, die anders sind als die, die wir Tag für Tag erleben. Der Mensch ahnt, dass die sichtbare Welt nicht alles sein kann. Nicht umsonst sind Fernsehsendungen, in denen es um übernatürliche Mächte geht, seit Jahren erfolgreich im Programm der Sender. Nicht umsonst boomen weiterhin Okkultismus und Heidentum und fernöstliche Religionen bis hin zum blanken Satanismus. Wir aber wissen, dass das Irrwege sind. Jesus ist weit mehr als eine anonyme Kraftquelle, mehr als ein mystisches Erlebnis oder eine ungreifbare Macht. Er ist das Leben in Person. Und dieses Leben will er mit uns teilen, darum ist er ans Kreuz gegangen. Paulus endet mit dem Bekenntnis: Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Dann wird die Freude vollkommen sein, nicht nur die Freude des Apostels, sondern auch die Freude der ganzen Schöpfung. Wie viel neues Leben kann von uns ausstrahlen, wenn wir eines Sinnes wären, eines gemeinsamen Entschlusses. Wir wollen uns nicht nur zu den Christen zählen, wir wollen Christus ganz für uns ernst nehmen. Amen.